A Profex felsőfokú nyelvvizsga első vizsgaszövegét fogja hallani. Kérem, olvass el a feladatlapot, erre 1 perc áll rendelkezésére. Most kétszer egymás után fogja hallani a szöveget. A két szöveg elhangzása között 30 másodperc szünetet tartunk. A második meghallgatás után 2 perc áll rendelkezésére a feladatlap kitöltésére.
Dramatischer Eingriff in die Grundrechte. Russland verbietet Homosexualität in der Öffentlichkeit. Auch die zweite Kammer des russischen Parlaments hat nun einen Gesetzentwurf beschlossen, der zu einer noch weitergehenden Stigmatisierung von Homosexuellen in Russland beitragen wird. In der Zukunft wird nicht nur Homosexualität in der Öffentlichkeit, sondern auch jede Form von öffentlicher Information oder Propaganda von homosexuellen Inhalten bestraft werden können. Menschenrechtsgruppen auf der ganzen Welt sind entsetzt. Das russische Parlament verabschiedete fast einstimmig das Gesetz. In der zweiten Kammer entschied sich nur ein einziger Abgeordneter für eine Enthaltung und gab dementsprechend keine Stimme ab. Die Abgeordneten handelten mehr oder weniger so, wie man es von ihnen erwartete. Denn Russland unterstützt die große Mehrheit der Bevölkerung das Gesetz. So gehen viele Bürger von der nachweislich falschen Annahme aus, dass die öffentliche Auseinandersetzung mit Homosexualität Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung schaden könne. Das Gesetz soll damit Schluss machen. In der Zukunft soll es hohe Geldstrafen für das öffentliche Reden über Homosexualität in der Anwesenheit von Minderjährigen geben. Bei Verstößen werden Strafen zwischen umgerechnet 100 und 11.700 Euro fällig. Außerdem müssen Medien, die über Homosexualität berichten, damit rechnen, bis zu 3 Monate lang geschlossen zu werden. Ausländern droht sogar Abschiebung und Arrest. Mit einem Gesetz wie diesem ruft der Staat seine eigene Gesellschaft zur Intoleranz auf. Er kriminalisiert nicht nur seine eigenen homosexuellen Bürgerinnen und Bürger, sondern zeigt auch noch dem Rest der Gesellschaft, dass es normal sei, Homosexuelle wegen ihrer Homosexualität zu bestrafen. Es ist deswegen wenig überraschend, dass seit dem Inkrafttreten des Gesetzes die Zahl der Angriffe auf offen homosexuell Lebende deutlich gestiegen ist. Die Gegner des Gesetzes wenden sich nun an das russische Verfassungsgericht sowie an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Letztendlich wird man dort klären müssen, ob man ein Verbot, sich öffentlich zu seiner Sexualität zu bekennen, in einer modernen Gesellschaft rechtfertigen kann. Die russische Regierung macht regelmäßig deutlich, dass sie vom westlichen Liberalismus nicht sehr viel hält und mehr auf die traditionellen russischen Werte setzt. Zugleich ist Russland aber Mitglied des Europarats und damit auch an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden. Ein schwerer Eingriff in die Menschenrechte, die dort verankert sind, liegt auf der Hand. Denn bei dem Verbot, über seine eigene Sexualität zu sprechen, sind zwangsläufig die allgemeine Handlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit betroffen. In Betracht kommen daneben aber auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und der Schutz der Familie. Und schließlich sind auch der allgemeine Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot von dem Gesetz betroffen. Mit Hoffnung schauen die Gegner des Gesetzes vor allem nach Straßburg, denn die ersten russischen Gerichte haben bereits gezeigt, dass sie gegen das Gesetz nichts einzuwenden haben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat hingegen in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, was er von diskriminierenden Regelungen in Russland hält, nämlich nichts. Dramatischer Eingriff in die Grundrechte. Russland verbietet Homosexualität in der Öffentlichkeit. Auch die zweite Kammer des russischen Parlaments hat nun einen Gesetzentwurf beschlossen, der zu einer noch weitergehenden Stigmatisierung von Homosexuellen in Russland beitragen wird. In der Zukunft wird nicht nur Homosexualität in der Öffentlichkeit, sondern auch jede Form von öffentlicher Information oder Propaganda von homosexuellen Inhalten bestraft werden können. Menschenrechtsgruppen auf der ganzen Welt sind entsetzt. Das russische Parlament verabschiedete fast einstimmig das Gesetz. In der zweiten Kammer entschied sich nur ein einziger Abgeordneter für eine Enthaltung und gab dementsprechend keine Stimme ab. Die Abgeordneten handelten mehr oder weniger so, wie man es von ihnen erwartete. Denn Russland unterstützt die große Mehrheit der Bevölkerung das Gesetz. So gehen viele Bürger von der nachweislich falschen Annahme aus, dass die öffentliche Auseinandersetzung mit Homosexualität Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung schaden könne. Das Gesetz soll damit Schluss machen. In der Zukunft soll es hohe Geldstrafen für das öffentliche Reden über Homosexualität in der Anwesenheit von Minderjährigen geben. Bei Verstößen werden Strafen zwischen umgerechnet 100 und 11.700 Euro fällig. Außerdem müssen Medien, die über Homosexualität berichten, damit rechnen, bis zu 3 Monate lang geschlossen zu werden. Ausländern droht sogar Abschiebung und Arrest. Mit einem Gesetz wie diesem ruft der Staat seine eigene Gesellschaft zur Intoleranz auf. Er kriminalisiert nicht nur seine eigenen homosexuellen Bürgerinnen und Bürger, sondern zeigt auch noch dem Rest der Gesellschaft, dass es normal sei, Homosexuelle wegen ihrer Homosexualität zu bestrafen. Es ist deswegen wenig überraschend, dass seit dem Inkrafttreten des Gesetzes die Zahl der Angriffe auf offen homosexuell Lebende deutlich gestiegen ist. Die Gegner des Gesetzes wenden sich nun an das russische Verfassungsgericht sowie an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Letztendlich wird man dort klären müssen, ob man ein Verbot, sich öffentlich zu seiner Sexualität zu bekennen, in einer modernen Gesellschaft rechtfertigen kann. Die russische Regierung macht regelmäßig deutlich, dass sie vom westlichen Liberalismus nicht sehr viel hält und mehr auf die traditionellen russischen Werte setzt. Zugleich ist Russland aber Mitglied des Europarats und damit auch an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden. Ein schwerer Eingriff in die Menschenrechte, die dort verankert sind, liegt auf der Hand. Denn bei dem Verbot, über seine eigene Sexualität zu sprechen, sind zwangsläufig die allgemeine Handlungsfreiheit und die Meinungsfreiheit betroffen. In Betracht kommen daneben aber auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und der Schutz der Familie. Und schließlich sind auch der allgemeine Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot von dem Gesetz betroffen. Mit Hoffnung schauen die Gegner des Gesetzes vor allem nach Straßburg, denn die ersten russischen Gerichte haben bereits gezeigt, dass sie gegen das Gesetz nichts einzuwenden haben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat hingegen in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, was er von diskriminierenden Regelungen in Russland hält, nämlich nichts.
A PROFEX felsőfokú nyelvvizsga második vizsgaszövegét fogja hallani. Kérem, olvass el a feladatlapot, erre 1 perc áll rendelkezésére. Most kétszer egymás után fogja hallani a szöveget. A két szöveg elhangzása között 30 másodperc szünetet tartunk. A második meghallgatás után 2 perc áll rendelkezésére, a feladatlap kitöltésére.
Schärfere Strafen für Täter, die aus Hass gegen ganze Gesellschaftsgruppen handeln. Gegenüber Extremisten muss der Staat eine klare Sprache sprechen, sagt der Landesjustizminister Thomas Kusch in unserem Zeitungsinterview. Herr Kusch, Ihr Berliner Amtskollege Heiko Maas redet seit Monaten über mehr Rechte im Mieterschutz. Gibt es keine wichtigeren Themen im Land?
Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Seit einigen Wochen laufen im Westen Deutschlands selbsternannte Scharia-Polizisten herum und belästigen unsere Mitbürger. Wir haben noch keine politische Lösung für dieses Problem gefunden. Aber mein Kollege in Berlin redet die ganze Zeit nur über Mietrecht und Arbeitsrecht.
Die Scharia ist das religiöse Gesetz des Islam. Bei den Scharia-Polizisten handelt es sich um ultrakonservative Salafisten, die in einigen Städten Deutschlands islamische Bürger auf der Straße, vor allem vor Gaststätten und Spielcasinos, ansprechen und deutlich auffordern, keinen Alkohol zu trinken und keine Glücksspiele zu spielen. Ist das in einer Demokratie nicht legitim?
Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil. Gerade hier ist es nötig, klare Grenzen aufzuzeigen. Es geht nicht, wenn solche Menschen meinen, sie könnten sich selbst zum Richter oder zum Polizisten ernennen.
Uns erinnern solche Aktionen eher an politische Demonstrationen. Was ist denn mit der Meinungsfreiheit oder der Religionsfreiheit? Solange die selbsternannten Polizisten die islamischen Bürger nur ansprechen?
Ich habe die Staatsanwaltschaften angewiesen, Verfahren wegen Amtsanmaßung und wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz einzuleiten. Ich meine, wenn die Scharia-Polizisten überzeugt sind, nur eine politische Diskussion zu führen, dann müssen sie, wie jeder andere auch, dies als Demonstration anmelden.
Ist das nicht etwas übertrieben?
Das Gewaltmonopol liegt ganz klar beim Staat. Es wird von den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden ausgeübt. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, dass sie von neutralen, auf den Staat verpflichteten Beamten angesprochen und bestraft werden, wenn sie etwas Falsches getan haben. Niemand darf sich einfach so in die Rolle des Staates hineinschleichen. Das müssen wir von Anfang an deutlich machen.
Wie groß ist die Gefahr, dass dieses Beispiel Schule macht?
Jeder, der Selbstjustiz übt, wird strafrechtlich verfolgt. Deswegen müssen die Behörden erfahren, wenn so etwas geschieht. Ich kann nur jedem in unserer Gesellschaft empfehlen, wachsam zu sein und solche Fälle auch zu melden. Es geht um Zivilcourage. Denn eines zeigen die Fälle der Scharia-Polizei: Wenn wir uns das Verhalten nicht gefallen lassen, dann wird es auch irgendwann aufhören.
Es bleibt aber der Eindruck, dass Maßnahmen von Polizei und Justiz die Salafisten nicht wirklich abschrecken. Fehlen entsprechende strafrechtliche Sanktionen?
Nicht jedes unerwünschte Verhalten ist auch strafrechtlich relevant. Wir können nicht alles verbieten, was wir nicht wollen. Wo es aber strafbar wird, muss der Staat auch durchgreifen.
Auch im rechtsextremen Spektrum sammeln sich gewaltbereite junge Menschen. Wirken scharfe Strafen auf diese Gruppen überhaupt abschreckend?
Ich glaube schon und vermute, dass vielen jungen Menschen nicht bewusst ist, was sie tun. Ich halte es vor allem aber für einen Skandal in Deutschland, dass wir auch jüdische Einrichtungen wieder polizeilich bewachen müssen, dass wir in einer Atmosphäre von Angst leben müssen und das fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Staat muss da die Grenzen aufzeigen.
Braucht es schärfere Strafen, um hassmotivierte Gewalt zu bekämpfen?
Ja, und ich bin froh, dass der Bundesjustizminister jetzt endlich Initiative zeigt und ein neues Gesetz vorbereitet. Bei der Hasskriminalität werden die betroffenen Opfer nicht als Einzelpersonen, sondern als Angehörige einer gesellschaftlichen Gruppe Opfer von Angriffen. Zum Beispiel, weil sie einen jüdischen Glauben haben, homosexuell sind oder eine bestimmte Hautfarbe haben. Das hat eine andere Dimension. Damit werden alle Angehörigen dieser Gruppe in Angst und Schrecken versetzt. Deshalb muss diese Motivation eine stärkere Berücksichtigung finden. Und ja, das heißt auch höhere Strafen.
Herr Kusch, wir danken Ihnen für das Gespräch. Schärfere Strafen für Täter, die aus Hass gegen ganze Gesellschaftsgruppen handeln. Gegenüber Extremisten muss der Staat eine klare Sprache sprechen, sagt der Landesjustizminister Thomas Kusch in unserem Zeitungsinterview. Herr Kusch, Ihr Berliner Amtskollege Heiko Maas redet seit Monaten über mehr Rechte im Mieterschutz. Gibt es keine wichtigeren Themen im Land?
Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Seit einigen Wochen laufen im Westen Deutschlands selbsternannte Scharia-Polizisten herum und belästigen unsere Mitbürger. Wir haben noch keine politische Lösung für dieses Problem gefunden. Aber mein Kollege in Berlin redet die ganze Zeit nur über Mietrecht und Arbeitsrecht.
Die Scharia ist das religiöse Gesetz des Islam. Bei den Scharia-Polizisten handelt es sich um ultrakonservative Salafisten, die in einigen Städten Deutschlands islamische Bürger auf der Straße, vor allem vor Gaststätten und Spielcasinos, ansprechen und deutlich auffordern, keinen Alkohol zu trinken und keine Glücksspiele zu spielen. Ist das in einer Demokratie nicht legitim?
Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil. Gerade hier ist es nötig, klare Grenzen aufzuzeigen. Es geht nicht, wenn solche Menschen meinen, sie könnten sich selbst zum Richter oder zum Polizisten ernennen.
Uns erinnern solche Aktionen eher an politische Demonstrationen. Was ist denn mit der Meinungsfreiheit oder der Religionsfreiheit? Solange die selbsternannten Polizisten die islamischen Bürger nur ansprechen?
Ich habe die Staatsanwaltschaften angewiesen, Verfahren wegen Amtsanmaßung und wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz einzuleiten. Ich meine, wenn die Scharia-Polizisten überzeugt sind, nur eine politische Diskussion zu führen, dann müssen sie, wie jeder andere auch, dies als Demonstration anmelden.
Ist das nicht etwas übertrieben?
Das Gewaltmonopol liegt ganz klar beim Staat. Es wird von den entsprechenden Strafverfolgungsbehörden ausgeübt. Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, dass sie von neutralen, auf den Staat verpflichteten Beamten angesprochen und bestraft werden, wenn sie etwas Falsches getan haben. Niemand darf sich einfach so in die Rolle des Staates hineinschleichen. Das müssen wir von Anfang an deutlich machen.
Wie groß ist die Gefahr, dass dieses Beispiel Schule macht?
Jeder, der Selbstjustiz übt, wird strafrechtlich verfolgt. Deswegen müssen die Behörden erfahren, wenn so etwas geschieht. Ich kann nur jedem in unserer Gesellschaft empfehlen, wachsam zu sein und solche Fälle auch zu melden. Es geht um Zivilcourage. Denn eines zeigen die Fälle der Scharia-Polizei: Wenn wir uns das Verhalten nicht gefallen lassen, dann wird es auch irgendwann aufhören.
Es bleibt aber der Eindruck, dass Maßnahmen von Polizei und Justiz die Salafisten nicht wirklich abschrecken. Fehlen entsprechende strafrechtliche Sanktionen?
Nicht jedes unerwünschte Verhalten ist auch strafrechtlich relevant. Wir können nicht alles verbieten, was wir nicht wollen. Wo es aber strafbar wird, muss der Staat auch durchgreifen.
Auch im rechtsextremen Spektrum sammeln sich gewaltbereite junge Menschen. Wirken scharfe Strafen auf diese Gruppen überhaupt abschreckend?
Ich glaube schon und vermute, dass vielen jungen Menschen nicht bewusst ist, was sie tun. Ich halte es vor allem aber für einen Skandal in Deutschland, dass wir auch jüdische Einrichtungen wieder polizeilich bewachen müssen. Dass wir in einer Atmosphäre von Angst leben müssen und das fast 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Staat muss da die Grenzen aufzeigen.
Braucht es schärfere Strafen, um hassmotivierte Gewalt zu bekämpfen?
Ja. Und ich bin froh, dass der Bundesjustizminister jetzt endlich Initiative zeigt und ein neues Gesetz vorbereitet. Bei der Hasskriminalität werden die betroffenen Opfer nicht als Einzelpersonen, sondern als Angehörige einer gesellschaftlichen Gruppe Opfer von Angriffen. Zum Beispiel, weil sie einen jüdischen Glauben haben, homosexuell sind oder eine bestimmte Hautfarbe haben. Das hat eine andere Dimension. Damit werden alle Angehörigen dieser Gruppe in Angst und Schrecken versetzt. Deshalb muss diese Motivation eine stärkere Berücksichtigung finden. Und ja, das heißt auch höhere Strafen.
Herr Kusch, wir danken Ihnen für das Gespräch.